Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zum E-Commerce Inspiration Podcast. Mein Name ist Thomas Leskowski, aber viel wichtiger, mir gegenüber sitzt der Johannes Mansbart. Johannes, schön, dass du mit dabei bist.
Danke, Tommy.
Sehr, sehr gerne. So, ich kenne dich jetzt schon einige Jahre. Ich glaube, ich habe ein bisschen was von deiner unternehmerischen und auch deiner vorunternehmerischen Karriere und deiner Fußballkarriere mitbekommen. Sehr oberflächlich. Ich glaube, im Detail weißt du sicher mehr über dich als ich über dich, was natürlich klar ist. Magst du dich vielleicht einfach mal für Personen, die ich gerade das erste Mal deinen Namen gehört haben, bei der Community vorstellen?
Ja, sehr gerne, danke. Also ich bin Johannes Mansbart, gebürtiger Klosterneuburger, 30 Jahre jung. Und warum ich heute da sitzen darf, ist wahrscheinlich, weil wir seit 3,5 Jahren WhatsApp-Marketing-Software für den E-Commerce entwickeln und seit 1,5 Jahren auch Customer-Support-Software, gemeinsam mit meinem Mitgründer, dem Armin Daria BG, auch Klosterneuburger. Die Firma heißt auch passenderweise Chat Armin, beziehungsweise Armin. Yes, und bin überwiegend Mensch, aber eben auch leidenschaftlicher Gründer oder Unternehmer.
Werbung. Diese Folge wird dir präsentiert vom Chat Armin. Mal Hand aufs Herz. Wann hast du das letzte Mal einen E-Mail-Newsletter wirklich gelesen? Deine Kunden auch nicht. Aber WhatsApp öffnen sie. Über 85% Öffnungsrate, kein Spam-Ordner, direkt auf dem Sperrbildschirm. Chat Armin macht genau diesen Kanal zum echten Umsatzhebel für E-Commerce-Brands. Brands sehen 50-fachen Return mit WhatsApp, weil sie Kunden erreichen, die ihre E-Mails seit Monaten nicht mehr gelesen haben. Mittlerweile haben über 450 Brands wie Waterdrop, Marco Polo, Holy, Bauhaus, Milodogs genau das gemacht. Sie haben mit Shopify und Klaviyo Chat Armin integriert. Chat Armin hilft euch dabei, WhatsApp als neuen Umsatzkanal aufzusetzen. Schaut dafür einfach auf chatarmin.com vorbei. Werbung Ende.
Und davor hast du was gemacht, dass man vielleicht so ein bisschen deinen Werdegang bis zum heutigen Stichtag ein bisschen nachverfolgen kann?
Ab der Geburt.
Ab der Geburt, da kannst du von der ersten Milchflasche wegreden. Ja. Vielleicht auch so, was für dich wichtig war so in der letzten Zeit?
Also ich glaube, prägende Lebenskapitel waren auf jeden Fall das Internat. Ich würde jedem jungen Menschen empfehlen, ins Internat zu gehen, um selbstständig zu werden, Flüger zu werden, sich ein bisschen auch aus dem Elternhaus heraus zu emanzipieren und zu lernen, sich durchzusetzen in der modernen Welt. Ja. Das hat mich dann noch dazu befähigt, 2 Jahre vom Fußball leben zu dürfen. Bei der Wiener und Sportclub in der 3. Liga habe da 1.500, 2.000 Euro netto verdient. War eine schöne Zeit, durfte meinen Traum leben. Habe dann aber eigentlich beschlossen, dass es mit Anfang 20, wenn man kein Talent mehr ist, keine aussichtsreiche Perspektive ist, im Fußball weiterzumachen. Bin dann zurückgegangen zu meinem Stammverein, Heimatverein in Klosterneuburg und habe dann ein Jahr später PokerCode gegründet, also eine Lern- und Spieleplattform für ambitionierte Pokerspieler. Habe das von 2019 bis 2022 als Geschäftsführer und Gründer mit aufbauen dürfen. Wurde da dann überraschend im Mai 2021 gekündigt. Habe letztes Jahr auch meine 5% an der Firma verkauft. Habe also zwischen 21 und 22 über ein Jahr Pause gemacht, war viel im Volksgarten feiern, habe viel gesoffen, viel Yoga gemacht, Bücher gelesen, auch Bücher geschrieben, okay. Auch einen alten Mann gepflegt, der pflegebedürftig war und da viel, einfach so ein Gap-Year gemacht für mich. Ja. Und im Herbst 22 habe ich dann mit dem Armin begonnen zusammenzuarbeiten und nach einem Monat herumwursteln haben wir uns dann auch recht schnell auf dieses WhatsApp-Thema festgelegt, begonnen WhatsApp-Software zu bauen und zu verkaufen und genau, das ist eigentlich der Backbone unserer Firma, die heute bei 5,7 Millionen ERA steht und ca. 40 Mitarbeiter beschäftigt.
Die ERR nicht verstehen, magst du das ganz kurz erklären?
Genau, also in der Softwarebranche redet man immer von Monthly Recurring Revenue und Annual Recurring Revenue, weil es ein Lizenzmodell gibt, das die Kunden quasi monatlich für das Produkt zahlen lassen. Ja. Und da stehen wir aktuell bei 5,7 Millionen Euro wiederkehrenden Lizenzumsatz jährlich. Dieses Jahr machen wir ca. 8, wenn es ein bisschen gut läuft, 9 Millionen Euro Jahresumsatz.
Du bist immer sehr, ganz sehr transparent. Was bedeutet 5,7 ERR für dich? Für die Firma auch.
Es bedeutet für mich nichts, aber es bedeutet, dass wir die Familien unserer Mitarbeiter ernähren können, dass wir tolle Talente beschäftigen dürfen, dass wir ein cooles Büro mieten dürfen und es bedeutet, dass wir mittlerweile einfach ein professionelles Umfeld schaffen können, in dem Chat Armin lebt und lebt. Das war davor nicht der Fall und das konnten wir uns auch lange Zeit einfach nicht leisten.
Warum WhatsApp-Marketing?
Es gibt ganz viele Unternehmen, die Probleme haben, ihre Kunden zu erreichen und jeder von uns verwendet WhatsApp. Aber fast keine Unternehmen verwenden WhatsApp. Also du hast über 90% der Endkonsumenten, die WhatsApp verwenden und unter 5% der Unternehmen, die es verwenden. Ja. Und dieser Spalt ist total unlogisch, weil jedes Unternehmen kämpft darum, mit seinen Kunden zu kommunizieren, kämpft um Lead-Generierung, um Lead-Anreicherung und um Konvertierung der Kunden. Verlässt sich dabei aber auf E-Mail-Marketing und Kommunikation oder auch auf Brief, Versand und andere veraltete Kommunikationswege, die einfach nicht performant funktionieren. Das heißt, es ist nur logisch, dass WhatsApp-Marketing oder WhatsApp-Kommunikation für jedes Unternehmen, egal ob für eine Agentur, einen Coach, Consultant oder auch eine ganz normale Firma, egal ob B2C oder B2B, einen relevanten Vorteil auch gegenüber der Mitbewerber anbieten kann und die Endkunden es auch lieben. Weil stell dir mal vor, was ist deine Lieblingsbrand, Tommy?
Schnell überfragt, ich würde jetzt ESN droppen.
Das okay. ist das Erste, ich hätte gedacht, du sagst ExFOMO.
Oh, fuck.
Aber stell dir vor, ESN informiert dich als Erster über den Restock von deinem Lieblingsprodukt, das oft ausverkauft ist. Egal ob Sirup, Weigainer, brauchst du nicht, oder Kreatin oder was auch immer. Egal ob du abnehmen willst oder zunehmen willst, egal ob du deine Ziele erreichen möchtest oder nicht, du bist angewiesen auf die richtigen Produkte von der richtigen Brand, die du gerne hast. Mhm. Und es gibt bei jedem Menschen diese 1, 2, 3 Brands. Beim einen ist es die Kirche, beim anderen vielleicht der ORF und die GIS-Gebühr. Bei dir ist es mehr oder ESN, die sie dulden werden im Kreis ihrer Familie und Freunde. Und genau diese Möglichkeit, dass Unternehmen in der Mitte der Freunde und Familien in der WhatsApp-Inbox landen, ermöglichen wir technisch. Wir sind da enger Businesspartner von Meta, also von Facebook, und ermöglichen quasi den Unternehmen die Schnittstelle zwischen WhatsApp-App am mobilen Endgerät der Nutzer und der Möglichkeit, das Ganze mit ihrer Systemlandschaft zu integrieren und auch zu skalieren.
Wenn man das jetzt ein bisschen differenziert und man sich denkt, okay, ich bin jetzt ein Unternehmen und ich schreibe mit meinen Kunden auf WhatsApp, ist ja nicht konkret das, was du meinst. Das sind auch nicht die Channels, sondern wir reden von einem WhatsApp-Newsletter in Wirklichkeit. Magst du das vielleicht ein bisschen differenzieren, was ist was und wo kann man genau diese Inbox für sich nutzen?
Also wenn du ChatAmen für die WhatsApp-Kommunikation nützt, hast du die Möglichkeit, deinen Kunden im One-to-One-Chat Fragen zu beantworten und ihn zu betreuen. Du hast aber auch die Möglichkeit, den Kunden anzubieten, per WhatsApp mit dir zu kommunizieren, indem du Chatstart-Links oder QR-Codes teilst. Mhm. Aber du hast auch die Möglichkeit, breitflächig und segmentiert Kampagnen und Flows aufzusetzen. Mhm. Das heißt, lass uns als Beispiel eine Marketingagentur nehmen, die regelmäßig Events und Festivals veranstaltet. Mhm. Die hat ein Interesse daran, ihre Community schnell und früh darauf hinzuweisen, wann das nächste Event in welcher Stadt stattfindet. Mhm. Und hat ein Interesse daran, diese Community darüber zu informieren, wie hoch die Ticketpreise sind, wie die Anfahrt ist und so weiter, und möchte auch noch Reminder aussenden, eine Stunde, 12 Stunden, 2 Tage bevor das Event stattfindet, und will auch noch die Fotos und Videos und den Content in der Nachverarbeitung nach dem Event an die Community verschicken. Und das macht man üblicherweise per E-Mail. Und E-Mail-Marketing-Opening-Rates sind zwischen 30% und 80%, bei dem Case kleine Marketingagentur wahrscheinlich 40% bis 50%. Das heißt, die Hälfte der Teilnehmer, die sich anmelden, kommen entweder gar nicht zum Event oder verpassen den Content, der hinten raus passiert, was extremer Brand-Value ist, was extreme Content-Maschinerie bedeutet und was einfach Conversion Rate beim kritischen Event bedeutet, in dem Fall den Besuch des Festivals. Mhm. Und da ist es einfach logisch, WhatsApp-Leads neben E-Mail-Leads zusätzlich einzusammeln, zu bespielen und dadurch die Conversion Rates abzuliften, eine engere Beziehung mit dem Kunden zu haben und am Ende halt einfach Unternehmenserfolg zu generieren.
Wenn sich jetzt jemand denkt, wow, Wahnsinn, habe ich noch nie für mich verwendet, wo steigt man ein, wo hört man auf?
Also am besten dem Tommy schreiben und der Tommy macht ein Intro, dann bekommt der Tommy eine Umsatzbeteiligung. Spaß beiseite. Ich glaube, als Unternehmen muss man sich überlegen, habe ich mein Problem in der Kommunikation aufgrund meines Unternehmens oder aufgrund der Bespielung der Kanäle? Habe ich ein Problem, weil ich kein Product-Market-Fit, Message-Market-Fit oder Offer-Market-Fit habe und es sich einfach keine Sau für meine Brand interessiert? Oder habe ich ein Problem in der Umsetzung? Underleverage ich aktuell Kanäle? Habe ich zu wenig Know-how im Team? Arbeite ich mit den falschen Dienstleistern zusammen? Mhm. So wie es üblicherweise bei einer Pre-Product-Market-Fit oder Early-Product-Market-Fit-E-Commerce-Brand der Fall ist. Mhm. Junges Team, Gründer ist unter Wasser, keine Zeit für E-Mail-Marketing, funktioniert mehr schlecht als recht, aber ist zu relevant, um es abzudrehen. Ja. Was ich als Erstes empfehlen würde, ist, das E-Mail-Marketing-Setup zu fixen, die Kampagnenfrequenz und Segmentierung auf ein relevantes Niveau zu bringen und das Flow-Setup zu bauen. Mhm. Und wenn da dann was entsteht, wenn der Retention-Revenue und vor allem die Retention-Rates in den jeweiligen Kohorten souverän und gut sind und da endlich mal was skaliert werden kann, dann bietet es sich an, einen zweiten direkten Kommunikationskanal zu launchen, der den Customer-Lifetime-Value-Uplift bringt, den man braucht, um die steigenden Customer-Acquisition-Costs, die heute im Online-Marketing gang und gäbe sind, zu rechtfertigen und profitabel skalieren zu können. Also long story short, wenn du als Unternehmen Kommunikationsprobleme hast, hast du entweder kein Product-Market-Fit oder du executest Retention-Kommunikation schlecht. Mhm. Und beim Ersteren können wir nicht helfen, weil das ist dann eine reine Symptombekämpfung und du hast ein Business-Problem. Ja. Aber bei Zweiterem können wir sehr wohl helfen, weil wir entweder die richtigen E-Mail-Marketing-Dienstleister vermitteln oder direkt mit dem richtigen WhatsApp-Setup hineingehen.
Das heißt, Grundlage dafür ist, guten E-Mail-Verkehr schon mal zu haben.
Die Grundlage dafür ist zu wissen, wie generiere ich Leads und wie bespiele ich meine gesammelten Leads-Bestandskunden. Und der einzige Kanal, der sich da durchgesetzt hat im Dachraum im Jahr 2026 im Online-Marketing, ist E-Mail. Ja. Und der zweite Kanal, der üblicherweise dann einfach dazu gehört, ist WhatsApp ab einem gewissen Zeitpunkt, den wir strategisch natürlich auch gerne erklären.
Jetzt blickst du schon auf ein paar Jahre mit ChatAmin zurück. Wie hat sich WhatsApp weiterentwickelt? Also hast du das Gefühl, man hätte genau selber vor 4 Jahren auch jetzt pitchen können wie heute oder hat sich irgendwas getan?
Es gab vor 7 bis 8 Jahren schon das erste Multi-Messenger-Startup aus Österreich, die es nicht geschafft haben, WhatsApp zu skalieren, weil die API noch nicht verfügbar war. Der David Pixenmeister und der Bernhard Hauser haben damals schon versucht, WhatsApp zu skalieren und sind so bei 10.000, 20.000, 30.000 Euro MRR total daran gescheitert, weil einfach die Endpunkte, die Webhooks und die Infrastruktur von Meta noch nicht zur Verfügung gestellt worden sind. Ja. Das hat sich in den letzten 3 bis 5 Jahren geändert. Meta hat ein Interesse daran, seit sie WhatsApp gekauft haben, Geld an WhatsApp zu verdienen und bietet deswegen Partnern wie uns die Möglichkeit, über die offenen Schnittstellen Dashboards und Interfaces zu bauen, die das Ganze sellable an die Unternehmen bringen und damit die Unternehmen dazu befähigen, DSGVO-konform und skalierbar mit den Endkunden zu kommunizieren. Mhm. Also kurze Antwort auf deine Frage, vor 5, 6, 7 Jahren hättest du technisch noch gar kein WhatsApp-Startup bauen können. In den letzten 3, 4, 5 Jahren ist es möglich geworden und wir sind halt einer der wenigen, die das erfolgreich im Dachraum machen.
Hast du auf den Tag gewartet, wo das ready war und dann gesagt, Amen, auf geht's, wir haben jetzt 10 Jahre vor uns, wo wir ordentlich reinfuttern? Oder
wie ist XFOMO entstanden, wo ist dir die Idee gekommen?
Der Pain war eigentlich durch meinen vorherigen Arbeitgeber. Da gab es eine Übernahme, wo ich nicht mitkommen wollte. Dann habe ich mir gedacht, wir waren lange Berater. Durchs Beraten sitzt du immer nur Leuten gegenüber und ich immer dachte, ich brauche einen Online-Kurs, der das abdeckt. Dadurch ist der E-Commerce-Führer schon entstanden. Und dann war es der zweite Pain-Point, die Reichweite. Ich hatte keine Reichweite, ich hatte kein Geld. Aber ich hatte ein großes Netzwerk, was ich glaube, wir beide mittlerweile auch schon haben. Und das ist ja, man sagt ja, dass auch viel wert ist an sich. Ich mag es jetzt nicht auf Englisch sagen, sonst verplappere ich mich irgendwie deppert. Und habe begonnen, Events zu machen. Und aus dem Event-Trubel ist dann auf einmal auch ein Geschäftsmodell entstanden, das hinten raus eigentlich auch die Marke total getragen hat.
Ja. Also mir schreiben extrem viele Gründer, welche Idee, welches Geschäftsmodell, womit sollen sie starten. Ja. Ich glaube, die Idee selber ist völlig irrelevant. Entweder du hast deinen eigenen Schmerz, den du lösen willst, oder du hast halt irgendeine Idee und beginnst loszusprinten. Ja. Und der einzig relevante Punkt, wo aus deiner Idee ein Business werden kann, ist, wenn du deinen ersten zahlenden Kunden hast. Der erste zahlende Kunde lässt dich nämlich nie wieder zurückkehren, weil du musst dich ab jetzt darum kümmern, dass er zufrieden und glücklich ist, bis er kündigt. Und im Idealfall, wenn du ganz viel Glück oder Pech hast, Pech, wenn du ein Caterer bist, Glück, wenn du eine Software baust, ja, ist, wenn du den zweiten oder dritten Kunden bekommst, bevor der erste kündigt. Weil dann kommst du aus diesem Radl nie wieder raus, aus 2 Kunden werden 10, aus 10 Kunden werden 100 und du bist schon am Weg, ein erfolgreiches Business zu bauen, ohne dass du es überhaupt mitbekommst.
Was hättest du gemacht, wenn es nicht ChatAmin gewesen wäre?
Armin und ich haben 1 Monat lang Neatcode gebaut, bevor wir WhatsApp begonnen haben. Einen Fiverr Code Snippet Marketplace für Developer. Hat überhaupt nicht funktioniert, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich mit den Entwicklern reden soll. Und der Armin jedes Mal mit in den Sales Calls sitzen musste und dann wir am Ende nicht gescheiter waren als davor. Deswegen haben wir nach 3, 4 Wochen entschieden, Neatcode zu töten und die zweite Idee auf der Liste anzugehen. Und das war dann WhatsApp. Die Idee war eigentlich egal. Es hat uns 2, 3 Monate gebraucht bis zu den ersten 50 Euro Monatsumsatz. Es hat uns ein Jahr gekostet, bis wir über 1000 Euro MRR hatten. Und ab dann ging es schnell. Aber in dieser Anfangszeit, wo du hunderte Kaltakquise-Anwahlen am Tag machst und der Armin einfach vor sich hinkodet, hast du ja keinen Grund weiterzumachen. Keiner sagt dir, du machst ein geiles Produkt, keiner der Kunden klopft dir auf die Schulter, weil es funktioniert ja nichts. Ja. Und das ist üblicherweise der Punkt, wo die meisten Gründer auch umdrehen, weil das ist dieses Tal der Tränen bis zum Product Market Fit, das einfach keinen Spaß macht und wo dich deine Freunde und Familie nur dafür belächeln. Ja. Und Armin und ich waren aber so überzeugt von der Idee und von uns als Gründerpaar, dass wir uns einfach gedacht haben, es muss funktionieren. Und wir haben so oft den Kopf gegen die Wand gehaut, bis die Wand gebrochen ist. Okay. Das ist uns gelungen. Und ja, seitdem sind wir erfolgreiche Handwerker oder Kopf gegen die Wand Hämmerer, bis die Wände brechen, bis wir Widerstände durchbrechen, neue Produkte launchen und noch mehr Kunden gewinnen. Und das ist im Prinzip unser Job. Der macht oft Spaß, ist manchmal extrem hart und muss auch am Anfang diesen Mode, diesen Burggraben haben, damit halt nicht jeder sofort erfolgreicher Gründer und Unternehmer wird, sondern es halt einfach eine schwere Reise ist, bei der die meisten, bevor sie Product Market Fit finden, halt wieder umkehren.
Das ist auch angesprochen unter anderem oder beziehungsweise bei dir liest man recht oft, wenn man dann LinkedIn aufmacht, das Wort Bootstrapped. Warum glaubst du, ist es so relevant? Ähnliche Geschichte bei mir, ich habe auch kein Geld gehabt und hatte eigentlich keine andere Option, außer an die Idee zu glauben. Warum glaubst du, ist es relevant, dass viele Leute ohne Geld von extern mal beginnen, Ideen zu verfolgen?
Ich persönlich will mich nicht wegen des Geldes anderer erklären müssen. Ich will nicht, nur weil mir jemand mal Geld gegeben hat, ihm erklären müssen, warum ich mein Leben so lebe, wie ich es lebe und meine unternehmerischen Entscheidungen so treffe, wie ich sie treffe. Also für mich war Unternehmertum immer Bootstrapping und nie mit externen Geldzuflüssen verbunden, weil es für mich die ultimative Freiheit bedeutet. Für den Armin war vor 3,5 Jahren das ultimative Erfolgskriterium noch Funding. Der Armin wollte lange unbedingt Investoren reinholen, okay, bis ich es ihm ausgeredet habe und bis er gemerkt hat, fuck, wir können uns ja die ersten 1, 2, 3 Mitarbeiter und die ersten 10, 20, 30 Kunden auch ohne Investoren leisten, aus dem puren Operating Cashflow, aus den Umsätzen der Kunden. Es gibt natürlich Geschäftsmodelle wie ein Fintech oder Hardware oder Robotics, wo du Geld brauchst. Ob du dir das dann aus Förderungen, Crowdfunding, Investoren oder von Banken nimmst, sei dahingestellt und das muss jeder Gründer selber entscheiden. Wir haben uns entschieden, ein sehr, sehr asset-lightes, einfaches Geschäftsmodell, Software as a Service, zu wählen. Und das ermöglicht es einem zu bootstrappen, egal was die Hater und die Leute mit dem grünen Ring auf LinkedIn und die Investoren sagen. Und das Schöne ist, du hast nicht per Default einen Interessenskonflikt im Cap-Table und musst deine Firma nicht verkaufen und kannst sie für immer bauen. Und das bedeutet, du wählst die richtigen Mitarbeiter mit langfristiger Perspektive, du kannst für immer deine Familie daraus ernähren, sobald die Firma beginnt, Dividende auszuschütten. Und du musst nie wieder zurück in dieses Tal der Tränen gehen, weil du an einem funktionierenden Vehikel bauen musst und kannst und nie wieder bei Null starten musst. Und jeder Gründer, der sein Exit macht oder broke geht, gründet wieder. Und jeder Gründer sagt, puh, eigentlich die geilste Phase ist, wenn man Product Market Fit hat, einmal Mitarbeiter hat und die ersten Umsätze schiebt. Deswegen, wir wollen nie wieder in Phase Null. Wir können gern wieder bei Phase 1 beginnen, einen PE-Case mit Buy and Build machen oder uns kleine SaaS-Buden kaufen und die skalieren. Aber der Armin und ich werden höchstwahrscheinlich nie wieder bei Bloody Zero beginnen, weil es einfach keinen Spaß macht.
War E-Commerce dann eigentlich geplant für dich oder ist es dir ein bisschen passiert? Weil jetzt sitzen wir in einem E-Commerce-Podcast. Glaubst du, war das Bestimmung, weil du halt ein sehr datengetriebenes Geschäftsmodell hast oder hat dich schon immer die E-Commerce-Branche irgendwo gereizt?
Als Software hast du im Prinzip die Option, Generalist zu sein und die Kunden komplett zu ownen und ihnen eine Suite und ein ganzes Ökosystem zu bauen, oder Vertikalist zu sein, Spezialist zu sein, der nur ein ganz kleines Problem im Stack und in den Operations deines Kunden löst. Wenn du Bootstrap bist, kannst du mit den Giganten und den Generalisten am Anfang sowieso nicht competen. Das heißt, ich würde dir empfehlen, ein ganz kleines Problem für eine ganz kleine Zielgruppe zu lösen, das die Generalisten ignorieren, weil es zu klein ist. Mhm. Superchat, Zendesk, die ganzen großen HubSpot, Salesforce haben WhatsApp lange nicht am Schirm gehabt. Und schon gar nicht WhatsApp für den E-Commerce. Und der große Vorteil ist, WhatsApp ist ein neues Thema und der E-Commerce ist extrem schnell dabei, neue Themen zu adoptieren, damit zu experimentieren, aber auch wieder auszuscheiden. Das heißt, der E-Commerce ist ein extrem dankbares Pflaster für junge Gründer, um schnell an die ersten Kunden zu kommen. Sie müssen dann halt abliefern und die Daten providen, dass es wirklich eine Win-Win-Situation ist und eine gute Input-Output-Ratio. Ansonsten spuckt dich der Markt halt schnell wieder aus. Aber du bist im E-Commerce viel näher am Kunden, viel schneller am Kunden, musst nur auf ein Ex-Fomo-Event gehen, bist viel schneller an den Brands und bekommst die ersten Kunden als in der Hotellerie oder wenn du für Airlines oder Banken bauen willst, wo die Sales Cycles Jahre dauern und dir schon viel zu früh die Luft ausgeht und auch das Geld ausgeht, bevor du überhaupt den ersten zahlenden Kunden hast.
Was machen viele E-Commerce-Founder falsch?
Die meisten Gründer bleiben zu lange auf ihrer Idee sitzen, weil sie glauben, dass sie smart sind, weil sie glauben, dass sie wissen, was der Markt braucht und weil sie glauben, dass die Welt auf ihr Produkt gewartet hat. Es gibt so viele Gründer, die sich selber im Weg stehen, weil sie glauben, ihr Produkt ist wichtig oder ist wertvoll oder wird von den Leuten gebraucht, obwohl der Markt ihnen zeigt, dass niemand auf sie gewartet hat. Denk an einen Gründer aus deinem Umfeld, der in den letzten Jahren stagniert, der immer gleich viel Umsatz macht, aber der noch immer so erfolgreich zu sein scheint und behauptet, dass sein Produkt mega gut ist und mega erfolgreich ist und von der Welt gebraucht wird. Mhm. Entweder executet er schlecht, dann sollte er sich mal hinterfragen, oder er baut das falsche Business Model. Weil wir haben E-Commerce-Brands in unserem Kundenstamm wie Creamy Fabric, CFAB, die skalieren innerhalb von 1,5 Jahren von 6-stellig auf 9-stellig. Und jetzt frage ich dich als Gründer, sitzt du auf der falschen Idee oder executest du sie schlecht oder beides? Und das ist der größte Fehler, den junge Gründer machen, egal ob E-Commerce oder jedes andere Geschäftsmodell.
Was würdest du dann als Tipps mitgeben? Reverse-Engineeren, also dass man sagt, wenn ich jetzt 6-stellig bin beispielsweise und ich mag 9-stellig, also 3-0er hinten anhängen, sagst du dann, okay, setz dich in dieses Szenario, was muss passieren bis dahin, dass es das überhaupt funktionieren kann, oder hast du dann einen anderen Weg?
Das glaube ich nicht, weil du weißt ja nicht, wie diese Zukunft aussieht, du weißt nicht, welche Leute du brauchst, wie das Organigramm ausschaut, wie das Balance Sheet ausschaut, wie die Finanzplanung ausschaut und wie der Alltag und die Operative ausschaut. Das heißt, das halte ich für wichtig, sich die Vision auszumalen, aber eher auf philosophischer Ebene. Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass junge Gründer endlich beginnen zu verkaufen, bevor sie bauen. Sales builds the company, product follows. Verkaufe zuerst und bau dir dann mit dem Geld das Produkt, nicht umgekehrt. Mhm. Wir haben als Kunden Pergolux, 9-stelliger Umsatz, innerhalb von 7 Jahren mit Pergolas, diesen wunderschönen Wintergärten, die sich jeder in den Garten stellt. Ja. Diese Company ist bootstrapped und was der Johannes Lauchenauer damals aus Wien heraus gemacht hat, ist, er hat von Alibaba die Dropshipping-Lieferanten gefunden, hat aber nicht bei denen eingekauft, sondern hat zuerst für 3.000, 4.000, 5.000 Euro Warenkorbwert die Käufer eingekauft. Er hat zuerst sein Produkt verkauft und hat sich dann ums Delivery gekümmert. Bei Refurbed ist es exakt die gleiche Geschichte. Peter Windischhofer und Co. haben zuerst die Käufer fürs Handy gefunden und sich dann darum gekümmert, wer die Handys an die Endkunden liefert. Mhm. Die hatten nie eigene Produkte und nie eigene Inventur und so war es bei Pergolux lange auch. Also verkauf zuerst, finde den Winning Funnel, vergleich den Customer Lifetime Value mit den Customer Acquisition Costs, schau, ob da was ist, verkaufe zuerst mit einer Website, einer Landingpage und einem bolden Claim, sell before you build und kümmere dich dann um die Execution, ums Produkt, wenn du den Need validiert hast und nicht umgekehrt. Mhm. Die meisten Gründer schreiben mir, unser Produkt ist bald fertig, ich will jetzt in den Vertrieb gehen. Das ist völliger Bullshit. Du solltest mit dem Vertrieb fertig sein und noch gar nicht wissen, wie du dein Produkt bauen solltest. Dann bist du an etwas dran. Tut ein bisschen mehr weh, aber spart dir sehr viel Zeit und macht extrem viel Bock und Spaß, wenn es dann funktioniert. Und außerdem hast du von Tag null Geld, mit dem du arbeiten kannst.
Was ist, wenn Leute dann genau an dieser Idee, genau das Umgekehrte, was du gesagt hast, trotzdem so festhalten, dass sie sagen, mein Produkt muss perfekt sein, sonst komme ich nicht raus. Sonst traue ich mich nicht raus. Ist es ein persönliches Problem eher, also psychologische Ebene?
Das Problem eines Unternehmens ist immer der Gründer oder der Geschäftsführer. Mhm. Der Grund, warum Unternehmen nicht funktionieren, ist immer die Führungsriege. Der Fisch fängt immer am Kopf zu stinken an. Zu kleine Ziele, zu schlechte Mitarbeiter, die geduldet werden, zu schlechte Hiring-Prozesse, die zu viel Zeit und Geld fressen und dann die falschen Talente in die Firma spülen. Keine klare Kultur, keine Eier aufs Bauchgefühl zu hören und ehrlich zu den Mitarbeitern zu sein. Keine aggressiven großen Ziele, sondern klein denken, so wie es uns von Grund auf schon gelehrt wird in Österreich. Keinen Mut, gegen den Strom zu schwimmen und Meinungen zu äußern, die anderen nicht haben. Das sind die Gründe, warum die Unternehmen in Österreich stagnieren. Nicht die Mitarbeiter, nicht das Business Model, nicht das Produkt, nicht die Idee. Es ist immer nur der Gründer und Geschäftsführer, der selber durch seine Limiting Beliefs und durch sein kleines Denken die eigene Firma klein und langsam macht.
Und wie verändert man das?
Indem man mit dem Tommy oft auf ein Bier und einen Kaffee geht und mit ihm darüber redet, wie man geile Firmen und E-Commerce-Brands bauen kann und dann aber nach 1, 2, 3, 4 Stunden das Gespräch auch wieder beendet und nicht am nächsten Tag wieder mit dem Tommy auf ein Bier geht, sondern am nächsten Tag, stattdessen, dass man mit dem Tommy auf ein Bier geht, beginnt seine Firma zu bauen und seine Kunden anzurufen.
Was waren drei Personen, die dich geprägt haben, dass du in dieses Mindset oder in diese Denkweise, also manchmal hat man das Gefühl, du könntest Politiker auch sein, du argumentierst deine Fragen so gut, so klar wie, glaube ich, sonst wenige. Hattest du Personen oder Momente, die dich so geprägt haben, die dich zu der Version, die du jetzt bist, gemacht haben?
Das Problem ist, dass die Politik unsere Probleme im Land nicht löst. Pensionssystem, Gesundheitssystem, Bildungssystem. Unsere Politik ist völlig unfähig, diese Probleme zu lösen, weil sie auf populistische Art und Weise Wahlen gewinnen und Stimmen gewinnen müssen, um dann 4 Jahre lang zu prokrastinieren, um dann diesen Teufelskreis wieder neu zu beginnen. Das heißt, wer kann die Probleme in unserem Land lösen? Die Unternehmer. Die Unternehmer und die Unternehmen sind nicht die Bösen, sie sind die Heilsbringer. Und das Geld, das Österreich in der Staatskasse fehlt, muss von irgendwann herangeschafft werden. Und das sind sicher nicht die Politiker, die Frau Meinl-Reisinger und Co., sondern es sind wir, die Unternehmer, die Umsätze aus dem Ausland generieren und hier versteuern im Land. Also die Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben, sind von der Politik verursacht und müssen von den Unternehmern gelöst werden. Und meine Vision ist, dass JetArmin und noch ganz viele Firmen, die wir bauen werden, A, eine Alternative zum Bildungsweg anbietet, der die jungen Menschen fadisiert und sie 8 Stunden lang auf TikTok scrollen lässt, während sie im Audimax irgendeine VWL-Vorlesung hören, die sie nicht interessiert. Und zweitens, dass wir ganz viele Steuern zahlen in den nächsten Jahrzehnten, um Österreich zu entschulden und zu einem digitalen Vorreiter machen, der grüne Wiesen, fruchtbare Landschaften, aber auch eine 100% Renewable Energy Quote ermöglicht, während die Leute hinten raus nicht verhungern, sondern gute ärztliche Pflege bekommen und dabei sich auch noch ein Steak oder ein Würstel leisten können. Das ist meine persönliche Vision, das ist mein persönlicher Antrieb. Deswegen wird mir Gründertum und Unternehmertum nie langweilig werden. Ja. Deswegen werde ich jedes Mal wieder aufstehen, wenn ich Konkurs gehe und ich werde hundertprozentig noch ein paar Mal Konkurs gehen. Okay. Und inspiriert auf dem Weg hat mich mein Coach, der Hans, mein Bruder, der Felix und meine Freundin, die Patricia, die das mit mir aushält. Weil mit der rede ich jeden Tag so und die schaut dann jedes Mal so rein wie du, Domi, schläft halber dabei ein und denkt sich, what the fuck is this psycho? Aber ich kann nicht anders. Ich Mich triggern diese Themen so sehr, weil ich will, dass wir in Österreich beginnen, groß zu denken und die Probleme zu lösen. Und das kann nicht auf politischer Ebene passieren, es wird auf unternehmerischer Ebene passieren.
Ja, endlich mal jemand, der sehr positiv über Österreich spricht in seiner Vision in der Zukunft, weil viele targetieren immer nur ihre Probleme, aber keine Lösungen.
Das schönste Land der Welt. Ja. Aber überleg mal, Tommy, wer gestaltet und baut die Zukunft Österreichs? Ja. Wer fällt dir ein, wenn du daran denkst? Welches Gesicht? Wir zwei. Wir zwei, aber wer noch? Wer fällt dir ein?
Ja, weniger.
Niemand.
Ja, voll.
Bei Amerika denken wir automatisch an Trump, an Elon Musk, meinetwegen noch an den Arnold Schwarzenegger. Schade, dass wir ihn verloren haben. Ja. Und in Deutschland meinetwegen noch früher vielleicht an den Matthias Steiner und die Frau Merkel. Mittlerweile fällt mir auch in Deutschland niemand ein, der sich wirklich kümmert. Meinetwegen in der Startup-Arbeit.
Haben wir noch eingesagt.
Ja, okay. Ja, Ali Maloche.
Ali Maloche stimmt auch.
Aber es gibt niemanden in Österreich. Und ich sage nicht, dass ich es sein muss und werde, aber ich sage, wir brauchen diese Köpfe und Gesichter, die rausgehen, Tacheles reden, mit dem Bullshit aufräumen und dieses Land reparieren. Und das muss jetzt passieren.
Ja. Mega. Wow, ich könnte den ganzen Tag zuhören. Wir können gleich eine 7-Stunden-Folge draus machen.
Joe Rogan incoming. Die Austrian
Joe. Ja, wirklich. Ja.
Schon, 4 Stunden.
Ja, mindestens. Also ich könnte sicher noch mehr Stunden mit dir verbringen. Die drei Personen hast du mir schon genannt. Magst du sonst noch vielleicht 2 Tipps mitgeben, die du so Gründern mitgeben könntest? Also ich glaube, von dir können ja viele lernen. Du bist selber erst 30 oder schon 30. Ist immer die Frage, aus welcher Perspektive man spricht. Aber was hat dir am Weg gut getan,
zu lernen? Als Fußballer bin ich alt, als Gründer bin ich noch jung. hat dich das schon mal gefragt, was deine Tipps für junge Gründer sind? Zumindest hier im Podcast?
Nein, ich glaube nicht.
Okay, dann hau mal raus, zumindest einen bitte.
Okay, ich glaube, prinzipiell immer einer Vision nachgehen. Ich hatte am Anfang einen schmerzhaften Satz, der mich angetrieben hat, bevor Wien wird E-Commerce Hauptstadt mein Claim als Vision war. Davor war es eine Frage von meiner Ex-Freundin, was ich meinen Neffen mitgeben möchte im Leben. Ich habe gesagt, ich mag aus nichts irgendwas aufbauen. Und sie hat mich gefragt, warum machst du es nicht? Ich war damals kurz nach meiner Kündigung, habe mir eigentlich gedacht, tut weh, aber eigentlich ist es total richtig. Also es ist total wahr, was sie sagt. Und ich dachte, okay, heute ist der Pain so hart, wo ich die andere Richtung einschlagen mag. Und aus dem Weg ist dann eigentlich erst die Schlagzeile Wien wird E-Commerce Hauptstadt in meinem Kopf entstanden. Selbiger Antrieb mit, eigentlich haben wir so ein geiles Land und so viel Schnittmenge von anderen Ländern und so gescheite Köpfe. Also es sitzt ja einem gegenüber, die da eigentlich fruchtbaren Boden hatten, wo auch immer der herkommt, ob es aus Schule, Sport, whatever war. Aber irgendwas dürfte in der Luft sein, dass es ja doch Köpfe gibt, die hier ziemlich Großes schaffen werden und die sollen noch gefördert werden.
Mir fallen 2 Situationen ein, die perfekt auf diese Aussage von dir einzahlen, aus Scheiße Gold machen und aus dem Nichts etwas erschaffen. Ja. Ich war mit 19 spielsüchtig und habe jeden Tag online gepokert und davon geträumt, als Pokerprofi um die Welt zu reisen, bis meine Mutter den Stand-PC abgesteckt hat, während meiner Session, während ich 12 oder 16 Tische offen hatte, weinend vor mir gestanden ist und gesagt hat, Honey, mein Kindername, du bist spielsüchtig, du wirst alles verlieren und auf der Straße landen. So, ich bin am nächsten Tag ausgezogen, habe mir für 500 Euro eine Wohnung gemietet, habe begonnen, davon zu leben, vom Fußball, vom Pokern, vom Zivildienst. Ja. Und dann gab es einen zweiten Moment. Chad Armin war schon 2,5 Jahre alt, wir hatten schon über 200 Kunden und meine Mutter hat mir eine Fortbildung vom Wifi geschickt, dass ich doch bitte den Online-Marketing-Schein machen soll. Eine Online-Marketing-Fortbildung. Wir hatten da schon 15 Mitarbeiter. Ja. Und weißt du was, Tommy? Ich denke genauso wie du. Ich habe keinen Bock, für andere zu arbeiten und ich habe keinen Bock, mich rechtfertigen zu müssen und ich will mich auch nicht erklären müssen, sondern ich will selber Umsatz schaffen, selber Arbeitsplätze schaffen, selber entscheiden können, wie mein Leben ausschaut, wie die Vision meines Lebens ausschaut und auf Basis dessen meine freien Entscheidungen treffen und nicht um die Erwartungen meiner Geschwister, meiner Freunde oder meiner Eltern zu rechtfertigen, die aus anderen Generationen kommen, wo auch das Risiko und das Sicherheitsdenken noch ein ganz anderes war. Also wenn du mich fragst, was ist dein Tipp für junge Gründer, zieht's von zu Hause aus, ignoriert, was eure Freunde und eure Eltern euch sagen, macht euer Ding, folgt eurer Intuition und hackelt's was. Und dann werdet ihr automatisch erfolgreich sein.
Abschließende Frage, wenn statt mir jetzt jemand anderer mit dir einen Kaffee trinken gehen wollen würde, wer wäre die Person, die du dir wünschen würdest, die du mal kennenlernen wollen würdest? Wir gehen vielleicht von den bestehenden Charakteren wie Freundin, Bruder und Co. nicht aus, vielleicht hast du das am Anfang gedacht. Mit welcher Person würdest du gerne 4 Stunden einen Kaffee trinken gehen?
Mit Nicolas Taleb, bester Philosoph, den ich kenne, habe alle seine Bücher verschlungen, war Trader an der Wall Street, ist selber Statistiker und Risikowissenschaftler, kann man so sagen, ja, Stochastiker und Co. Und ich habe seine Bücher Black Swan, Antifragile und Co. alle verschlungen, kann sich auch jedem jungen Gründer empfehlen. Und ja, mit Nassim Nicholas Taleb würde ich sehr gerne 4 Stunden auf einen Café oder spazieren gehen, weil der Typ ist eine Maschine und wir brauchen mehr Leute auf dieser Welt, die so bold und so ehrlich und so risikobewusst denken und handeln wie er.
Sehr gut. Johannes Mörderisch, danke für so viel geile Insights. Magst du vielleicht abschließend noch eine Anekdote loswerden oder irgendwas, was du uns noch erzählen möchtest? Ich würde mich am liebsten zurücklehnen und ein paar lehrreiche Sätze von dir genießen. Was wären noch so die letzten Sätze, die du Personen, Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest?
Der Rami, mein Mitarbeiter, ägyptischer junger Mann, extrem erfolgreich, extrem ehrgeizig, extrem smart, extrem lustig, hat mir vor einem halben Jahr gesagt, Johannes, Chad Amin ist die erste Firma, wo ich sein kann. Chad Amin ist die erste Firma, wo ich mich wirklich wohlfühle und sein kann, wie ich bin. Und glaube mir, der Rami ist jeden Tag im Büro mit einem Strahlen im Gesicht. Er hat mir heute auch gesagt, Johannes, ich brauche den Schlüssel für unten, ich komme am Samstag, Sonntag auch ins Büro. Einfach, weil er so Bock hat, weil er sich so wohlfühlt. Okay. Und der Rami kam von einem Arbeitgeber, der ihn belächelt hat, der ihn klein gemacht hat, der ihn klein geredet hat. Und auch ich habe mir beim ersten Vorstellungsgespräch gedacht, I don't know what to do with this guy. Ich war mir unsicher und habe ihn nicht einschätzen können. Aber das ist ja das Schöne am Unternehmertum. Du kannst viele kleine Wetten platzieren mit einer Infinite Upside und einer gekappten Downside. Ja. Weil im Notfall hätten wir ihn halt nach 3 Tagen in der Probezeit gekündigt. Ja. Und in der Upside bauen wir für immer Unternehmen und machen unendlich viel Wertschöpfung gemeinsam. Und das ist für mich das Zeichen, dass ein junger Mensch nur das richtige Umfeld braucht, wo er Vertrauen bekommt, wo ihm Vertrauen gegeben wird, wo er geliebt wird, nicht gehasst wird, wo er nicht bestraft wird, sondern unterstützt wird, um aufzublühen und aus einem kleinen, winzigen Bonsai ein großer Ahorn zu werden. Und jeder junge Zuhörer, der uns zuhört und der dieses Umfeld noch nicht geschaffen hat, dem würde ich empfehlen, jetzt seinen Job zu kündigen, jetzt seinen Freundschaftskreis zu wechseln und sich ein Umfeld zu suchen, wo er genau dieses Gefühl hat, weil dann kann er für immer der Mensch sein, der er sein will, erfolgreich sein und frei sein.
Johannes, danke für diese wunderbare Folge mit dir. Danke, dass man da so intensiv so viel in kurzer Zeit aufsaugen durfte und so viel von dir lernen kann. Wo wird der Johannes in 5 Jahren sein? Darf ich dir diese Frage noch kurz mit auf den Weg geben, dass wenn wir spätestens in 5 Jahren wieder am Tisch sitzen, eine Ist-Analyse machen vom jetzigen Soll-Zustand?
Cool, hold me accountable. Also ich glaube und hoffe und wünsche mir, dass ich 2- bis 5-facher Vater sein werde. Mhm. Mich mit meiner Partnerin noch immer gut verstehen und sie lieben werde und wir auch noch immer Sex miteinander haben und dass wir ganz viele junge Gründer aus Chad Amin heraus dazu befähigt haben, eigene Firmen zu gründen, an denen wir uns beteiligen. Mhm. Also meine Vision für die nächsten 5 Jahre ist, Familie zu gründen, mehrere Unternehmen aus Chad Amin heraus zu gründen, während Chad Amin alles querfinanziert, solide, vernünftige Dividende auszahlt und die restlichen Shareholder, die aktuell noch im Cap-Table sind, 7% an Pre-Revenue, Pre-Product-Consultants, die nie einen Cent dafür gezahlt haben, aber sehr viel Wissen eingegeben haben, rausbezahlt haben. Also in 5 Jahren gehört Armin und mir 100% der Firma, bin mehrfacher Familienvater und wir haben noch ein paar Firmen gebaut, die gerade entstehen und wachsen.
Gib mir noch eine Schlagzeile zu Chad Armin in 5 Jahren.
Erstes Bootstrapped Unicorn aus Österreich.
Ich war schon vorbereitet, sehr gut.
In 5 Jahren können wir es schaffen.
Sehr geil.
Dann sind wir fast 9. Ja, let's do it.
Stimmt, zum 10. Ja, gut, perfekt. Johannes, vielen Dank, danke für deine Zeit. War unglaublich wertvoll, dir zuzuhören. Eine sehr gute Entscheidung, dich einzuladen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, wovon ich ausgehe, gerne mit 5 Sterne bewerten, in der WhatsApp-Gruppe teilen, vielleicht im besten Fall noch auf LinkedIn teilen und gerne dem Johannes Mansbord auf LinkedIn und diverse andere Kanäle folgen. In diesem Sinne darf ich mich von euch verabschieden. Vielen Dank und bis nächste Woche.